Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nur Golf auf meinsportradio.de.
Es geht nicht um Länge, sondern um Präzision und darum, ob du Mumm in den Knochen hast. Das sagt der einst Golflegende Jack Nicklaus auf die Frage, was es denn braucht, um der legendären Bear Trap im PGA National zu entkommen. Die Bärenfalle, die gehört zu den schwierigsten drei Löchern in der Golfwelt und erstreckt sich über die Löcher 15, 16 und 17 in Palm Beach Gardens in Florida. Und in dieser Woche wird sie wieder gespielt bei der Honda Classic auf der PGA Tour. Die Weltelite ist versammelt, auch Martin Keimer und Tiger Woods sind wieder mit dabei. Und wir geben hier jetzt bei meinsportradio.de bei Nur Golf Tipps, wie man in der Bärenfalle bestehen kann. Und dazu begrüße ich einen, der sie schon gespielt hat und sie überlebt hat, unseren Experten Felix Haselsteiner. Hallo Felix.
Servus, hallo.
Ja Felix, du hast sie im letzten Jahr gespielt. Wie sind deine Eindrücke von der Bear Trap?
Das war, also die Bärenfalle ist echt keine Untertreibung. Das ist echt eine Falle. Also wenn man da mit einem Even Pass mal rausgeht, dann ist man als Profi sehr gut bedient. Ich würde mal erst sagen, als Amateur kann man sich da sogar noch ein bisschen mehr leisten. Mhm. Das ist einfach ein Stretch von Löchern. Das ist auch ganz interessant, finde ich, ist ja, dass es 15, 16, 17, also dass die 18 da nicht dazu zählt, das ist auch immer betonen dort alle. Und auf diesen drei Löchern hat man wirklich alle Herausforderungen, die man im Golf so braucht. Also man hat Wasser, man hat kleine Grüns, man hat Bunker, man braucht sozusagen wirklich alle Schläge. Also man braucht auf der 15 definitiv ein Fade, weil mit einem Draw ist gar nichts möglich. Dann braucht man auf der 16 auf einem Par 4 das taktische Wissen, wie man mit diesem Loch umgeht. Also legt man vor, riskiert man ein bisschen Länge und hat dann einen kürzeren Schlag ins Grün, nimmt so vom Tee-Wedge schon das Wasser rechts ins Spiel. Wenn man dann den Bunker trifft, hat man fast unmöglichen Schlag aufs Grün, da muss man eigentlich vorlegen gibt einem sozusagen alle taktischen Möglichkeiten. Und dann hat man noch die 17, was offiziell das kürzeste Par 3 auf dem Platz ist, aber man hat circa eine 30 Fuß Landing Zone und wenn der Ball nicht dort landet, dann ist er entweder in dem Bunker und spielt gegen das Wasser zurück. Oder er ist im Wasser, oder er liegt so, dass man froh sein kann, wenn man mit einem Bogey runtergeht. Also das ist wirklich unheimlich schwierig zu spielen, erst recht, und das sieht man ja im Fernsehen immer nicht so gut, mit dem Prevailing Wind, also mit der Hauptwindrichtung, die diese drei Löcher einfach nochmal auf ein ganz anderes Level schieben kann.
Und dieser Wind kann ja vor allen Dingen an der 17 auch dazu führen, dass der Ball ein bisschen weiter als das Grün getrieben wird und dann irgendwo, man hört hinter dir schon was klicken, also das war ein gutes Geräusch, weil man kann da einige Gläser abräumen, weil die Zuschauer sehr eng dran sitzen. Das ist so ähnlich wie bei der Phoenix Open, da ist man auch recht dicht dran und da geht auch eine ähnliche Party ab an Loch 17.
Richtig, das ist eine echt coole Atmosphäre dort. Also auch diese drei Löcher haben sie natürlich zuschauermäßig super eingebunden, haben da immer eine coole Tribünenzone. Und manchmal gab es auch schon Fälle auf der 16, erinnere ich mich an einen Schlag, wo man dann die Tribüne getroffen hat. Und von der Tribüne kriegt man ja normalerweise einen Free-Drop, aber in dem Fall ist er gegen eine Metallsteine der Ball und ist dann ins Wasser gesprungen. Also es ist viel möglich auf diesen Löchern und Das ist wie immer das Spannendste, wenn sich auf dem Golfplatz hinten heraus über die letzten vier Löcher noch alles entscheidet. Und insofern ist das schon ein Meisterstück, was Jack Nicklaus da mit dem Platzdesign gelungen ist.
Also das ist ja auch immer sein Ansatz, wenn er Plätze designt, dass hinten raus an den letzten Löchern wirklich noch was passieren kann, dass die Spannung hochgesteigert wird bis zum Unermesslichen und dann am Ende eben wirklich der Allerbeste sich auch herausstellt. Der Allerbeste, der war im letzten Jahr Ricky Fowler, der hatte sich die Honda Classic gesichert. In diesem Jahr auch für dich einer der Tipps, wenn es um die Titelverteidigung geht?
Auf jeden Fall. Also mit dem Score 12 unter, den Ricky letztes Jahr hatte, das war einer der besten Cedar-Scores im PGA National, ist er auf jeden Fall wieder Favorit, vor allem weil er diese Saison auch schon gut gespielt hat, hat gute Leistungen gezeigt und ist deshalb auch zu Recht einer der ganz großen Favoriten auch in diesem Jahr wieder. Daneben hätte ich jetzt noch Justin Thomas auf die Liste gesetzt, weil letztes Jahr geteilter Dritter und hat sicher auch in den letzten Wochen gezeigt, oder jetzt beim Genesis Open war ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht von ihm, weil er es nicht geschafft hat, sein Low Scoring irgendwie in Gang zu bringen. Aber ich glaube, dass er im PGA National das schon wieder schaffen kann. Den hätte ich da auf jeden Fall noch auf die Liste gegeben.
Können wir kurz nochmal sagen, 2016 Dritter geworden im letzten Jahr und 2015 den Cut verpasst. Also den besten Rekord hat er nicht.
Den besten Rekord hat er vielleicht nicht, aber du musst auch sehen, wo Justin Thomas 2015 war und wo er natürlich jetzt ist. Also da hat sich schon nochmal einiges verändert und damals war er noch ein sehr junger, fast ein Rookie. Und ich glaube, jetzt hat er mittlerweile auch diese Erfahrung, dass er in gewissen Momenten weiß, was er tun muss. Und ich glaube, das ist auf dem Platz so das Geheimnis, dass man off the tee, also vom Tee weg, sich gute Schläge holt oder gute Positionen erarbeitet. Und da ist natürlich JT also schon einer der herausragenden Leute, wenn es darum geht, dass er sich da eben Vorteile erarbeiten kann, weil der Platz ist sehr lang, muss man auch wissen. Und da ist halt er natürlich Riesenvorteile, wenn er Präzision und Länge verbinden kann. Und das kann im Moment auf der PGA Tour eigentlich keiner so gut wie JT.
Er ist auch im interessanten Flight unterwegs auf den ersten beiden Runden mit Sergio Garcia und mit Daniel Berger.
Ja, Sergio muss man natürlich auch noch auf die Liste packen, den dürfen wir nicht ganz vergessen, ist auch einer seiner Lieblingsplätze, gibt einige schöne Aufnahmen, wo er sich seltenerweise, wie er sich einmal freut, das ist so oft im PGA National der Fall gewesen, generell freut sich, glaube ich, auf dem Platz jeder, wenn er mal einen guten Score spielt. Und ich würde Sergio auf jeden Fall noch auf die Liste schreiben und daneben natürlich aus europäischer Sicht noch Rory McIlroy. Ich glaube, bei dem muss man im Moment so ein bisschen aufpassen. Da gehen die Ergebnisse zwar sind nicht ganz so aussagekräftig, aber wenn man sich mal anschaut, wo er seine Schläge verliert, dann ist es ganz klar am Green. Und da hat er jetzt natürlich mit den Turnieren in Kalifornien schon komplett andere Grüns, als sie in Florida haben. Die in Kalifornien sind einfach ein bisschen von einem anderen Wetter geprägt. Und die liegen ihm einfach nicht so. Und da hat er sich, glaube ich, schon ein bisschen verrückt machen lassen, hat auch selber in einem Interview gesagt. Und ja, sein Putter ist einfach nicht ins Laufen gekommen. Und als er dann die vierte Runde bei den Genesis Open jetzt mal funktioniert hat, hat er eh gleich sehr viel besser gespielt, gleich in den 60ern. Und ich glaube, dass Rory trotzdem von den Schlägen her auf dem Platz definitiv einer der Favoriten ist.
Auch ja eine andere Grasart, die in der letzten Woche in Kalifornien gespielt wurde. Das hatten ja auch einige immer wieder gesagt. Das ist ein ganz anderes Putten. Das ist ein ganz anderer Widerstand, der da auf den Ball kommt.
Ja, das ist also das ist schon sehr speziell auch in Riviera gewesen. Ja, und das hat man auch gesehen, dass es einigen unerfahrenen Spielern nicht so liegt. Bei Rory war das eben auch der Fall. Und ich glaube, dass sich da jetzt wieder sozusagen es kehrt ein wenig mehr Normalität ein. Also ich will nicht sagen, dass die Greens im PGA National irgendwie einfach sind, Gottes Willen. Die sind unheimlich schnell. Wunderbar onduliert, aber sie waren definitiv, ich habe letztes Jahr dann auch Sawgrass spielen können und da, also wenn man auf diesen, wenn man sie mit diesen anderen Plätzen vergleicht, sieht die Grüns, fand ich jetzt nicht das beendende Platz, sagen wir es so.
Rory McIlroy ja auch mit einem sehr interessanten Flight unterwegs, Adam Scott und Patrick Harrington, die haben alle drei schon mal die Honda Classic gewonnen und wer sie natürlich auch gewonnen hat, Tiger Woods, der hat vor allen Dingen auch im PGA National mal eine 62er Runde gespielt 2012, also der hat auch gute Erinnerung daran, aber für sein Comeback, er hat ja letzte Woche dann schon gespielt, am Cut gescheitert in Riviera, jetzt im PGA National, glaubst du, er wird den Cut diesmal überstehen, kann er diesen Rost, den er da noch hatte in der letzten Woche, auf diesem Kurs ablegen, ist er da in der Lage zu?
Ehrlich gesagt, Malte, bin ich mir da nicht so sicher, weil ich habe gerade schon gesagt, was im PGA National wahnsinnig wichtig ist, Präzision vom Tee-Weg. Und wenn Tiger mit irgendwas wirkliche Probleme hatte im letzten Jahr oder in der bisherigen Saison, dann mit seinen Abschlägen. Ja. Also das ist schon alles sehr viel links, rechts gewesen. Da sind sehr viele unrhythmische Sachen im Schwung, die er gerade bei den langen Schlägern dann einfach spürt. Und ehrlich gesagt habe ich mich jetzt auch gefragt, warum er so viel mit dem Driver abschlägt, weil es einfach ein unnötiges Risiko ist. Mhm. Und wenn er das sozusagen im PGA National auch machen wird, was er machen wird, weil er ist mit seinen Longhitter-Kollegen unterwegs und wenn alle Driver schlagen, dann ist Tiger Woods leider jemand, der dann auch sagt, na, dann schlage ich auch Driver. Mhm. Also das ist schon so ein bisschen, da habe ich so ein bisschen Unverständnis dafür. Aber ich glaube nicht, dass ihm der Platz so liegen wird, weil während mal bei seinen letzten Turnieren, also konnte man ja in den Torrey Pines und so weiter, konnte man ja mit gutem kurzen Spiel viel retten. das ist im PGA National deutlich schwieriger, weil wenn der Ball vom Tee weg rechts oder links ist, dann ist er mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit im Wasser. Ja. Also und dann hilft das kurze Spiel auch nicht viel weiter. Also das ist schon ein interessanter Move, dass er jetzt ausgerechnet dort spielt. Ich glaube nicht, dass ihm der Platz so liegt.
Also werden wir natürlich beobachten an diesem Wochenende. Aus deutscher Sicht auch drei am Start. Martin Keimer ist mit dabei, Alex Schäker und auch Stefan Jäger. Und aus österreichischer Sicht Bernd Wiesberger. Also deutschsprachig ist die gesamte Phalanx dabei.
Na, also wenn wir vielleicht kurz auf die einzelnen Kandidaten eingehen. Ich glaube, Martin Keimer hat so ein bisschen viel Up and Down im Moment. Also 73, 67, 75, 71 in Rivera jetzt. Die 67 ist natürlich ein echtes Highlight. Also das ist schon sehr gut gewesen, was er da gezeigt hat. Und wenn er das irgendwie schafft, dass er das über 3-4 Runden zeigt, dieses Niveau, dann kann er durchaus wieder dabei sein. War letztes Jahr auch geteilter Vierter mit viermal vier guten Runden unter Paar. Und insofern traue ich Martin auf dem Platz schon einiges zu. Er kennt ihn sehr gut, mag ihn eigentlich auch ganz gern. Bei Alex Chater, der ist einfach nicht wirklich in Form im Moment, hat deshalb auch das Genesis ausgelassen, weil er gesagt hat, wie du vorher angesprochen hast, die speziellen Grasarten dort liegen, nämlich so, die tut er sich gar nicht an. Und Stefan Jäger ist eigentlich ganz spannend, wenn man sich mal seine Statistiken anschaut, ist ja immer noch seine Rookie-Saison auf der PGA Tour und ist unheimlich gut vom Tee weg, also gewinnt dort, macht dort plus 0,29 Strokes gained, das ist immer der Index, wie viele Schläge man sozusagen aufs Feld aufholt. Da ist er eigentlich, hat das positioniert er sich sehr gut, aber ist einfach im Moment auch ein, leider muss man das sagen, miserabler Putter. Ist dort nur 126 seine Statistiken und braucht irgendwie 1,8 Putts pro Loch. Das ist schon sehr schwach und hat auch eine ganz schwache Ein-Putt-Quote. Also er gibt sich im Moment übers Putten einfach zu wenig Chancen, um mal irgendwas aufzuholen. Und das kostet natürlich auf der PGA Tour und da trennt sich dann so ein bisschen die Spreu vom Weizen und im Moment gehört er da eher zur Spreu, wenn man das so böse formulieren muss. Und ja, daneben hast du noch Bernd Wiesberger angesprochen, ja. Der jetzt rübergeflogen ist nach Amerika, weil er nächste Woche dann auch in Mexiko beim WGC-Turnier spielen wird. Ist seine Premiere im PGA National, finde ich ganz interessant, weil er zuvor immer in den Jahren vor Masters des Shell Houston Open hat eine Einladung bekommen und jetzt spielt er mal in Florida. Ist nicht gerade überragend in Form, aber ja, das sind diese entscheidenden 2-3 Wochen im Jahr, wo er eben bei diesen großen Turnieren dabei ist und ja, da braucht er einfach, klingt jetzt blöd, aber er braucht bei sowas mal Siege, wenn er als Nummer 53 im Overall World Golf Ranking muss er jetzt wieder mal zeigen, dass er gerade auch in Richtung Ryder Cup irgendwas Besonderes an sich hat. Und da bieten sich natürlich solche Turniere mehr an für gute Platzierungen.
Denn da steht man im Mittelpunkt bei so einem Turnier und diese Beer Trap, die steht natürlich auch im Mittelpunkt und wie sie gespielt wird an diesem Wochenende, das werdet ihr natürlich bei uns dann nachhören können am Montag bei nurgolf auf meinsportradio.de. Wir verfolgen das Geschehen und haben natürlich alle von uns genannten Titelkandidaten und die möglichen Außenseiter im Blick und natürlich gucken wir auch ganz besonders auf Tiger Woods und schauen, wie er denn mit diesem Platz zurechtkommt, wie oft er im Wasser liegt, ob er den Cut schafft, alle diese Fragen werden dann Montag beantwortet hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. Und wo wir Sergio Garcia erwähnt haben, der ist ja in der nächsten Woche nominiert für den Laureus World Sports Award in Monte Carlo und auch da ist meinsportradio.de dabei und sogar vor Ort. Kevin Scheuren wird für euch von der Zeremonie und von den Preisträgern berichten, Interviews bringen, Hintergrundinformationen, alles das werdet ihr hören können hier auf meinsportradio.de und verfolgen können auf unseren Social Media Kanälen. Da wird Kevin berichten. Ich sage vielen Dank an Felix Haselsteiner.
Sehr gerne.
Einer der bedeutendsten Sports Awards der Welt. meinsportradio.de begleitet exklusiv die Verleihung des Laureus World Sports Awards 2018. Alles Wissenswerte zu den Nominierten, umfangreiche Hintergrundinformationen und Interviews mit den Preisträgern. Kevin Scheuren berichtet für dich von den Laureus World Sports Awards 2018. Exklusiv auf meinsportradio.de. Abonniere jetzt den Podcast auf meinsportradio.de/Laureus oder in unserer kostenlosen App für iOS und Android.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.